Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. In Cannes befindet sich die Filmbranche auf der Zielgeraden. Am Samstag wird der Hauptpreis der Filmfestspiele verliehen. Wir verraten, ob es heute einen neuen Favoriten zu sehen gab. Die Filmwelt dreht sich aber nicht nur um Cannes. In Potsdam hat heute ein Filmfestival mit anderer Mission begonnen. Das Green Visions Potsdam will durch die Verbindung von Film, Wissenschaft und Austausch zu mehr Klimaschutz inspirieren. Und ob das Münchner Publikum von einer Doppel-Opernpremiere inspiriert wurde, hören wir gleich. Wir stellen den neuen Bundestagsausschuss für Kultur und Medien vor, werfen vorab einen Blick in die neue Ligia Clark-Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie Berlin. Und bei der Berliner Kulturszene bleiben wir auch mit dem Duo Eva und Adele. Das schrille Kunstpaar war immer da bei wichtigen Ausstellungen und Partys in knalligen Outfits seit den 90er Jahren. Aber die beiden hatten nicht nur Fans, sagt Adele.
Vielen war es wahnsinnig peinlich, wenn wir plötzlich neben ihnen standen und all diese Momente, die muss man dann aushalten als Künstler. Und ich muss immer sagen, wenn ich gesagt habe, oh Gott, mir ist das jetzt zu viel, ich glaube, ich schaff's nicht, ist immer Eva diejenige, die gesagt hat, nein, weiter, weiter, weiter.
Jetzt wurde bekannt, dass Eva verstorben ist. Wir erinnern an die Künstlerin heute hier bei Fazit. Eva und Adele. Das schillernde Paar hat die Berliner Kunstwelt seit über 30 Jahren geprägt. Sie waren auf Vernissagen und Partys in ihren extravaganten Outfits nicht wegzudenken. Ihr Erkennungszeichen, Partnerlook, kahlrasierte Köpfe und oftmals auch pinke Kleidungsstücke. Sie waren fast schon eine Art wandelndes Gesamtkunstwerk, bekannt auch über die Stadtgrenzen hinaus. Das Museum für moderne Kunst in Paris beispielsweise hat ihnen 2016 eine Retrospektive gewidmet. Gestern wurde dann bekannt, dass ein Teil des Kunstduos Eva gestorben ist. Und heute am frühen Abend habe ich mit Käthe Kruse gesprochen. Sie ist selbst Teil der Berliner Kunstszene, war ursprünglich Schlagzeugerin der Band Die Tödliche Doris und ist heute als bildende Künstlerin und Musikerin in Berlin tätig. Und ich habe sie gefragt, wann sie Eva und Adele das erste Mal begegnet ist.
Also ich habe sie oft gesehen und bewundert und war aber immer zu schüchtern, sie anzusprechen. Aber unsere erste wirkliche Begegnung war am 28. September 1999 zur Performance Das 20. Jahrhundert, ein Jahrhundert Kunst in Deutschland im Kulturforum. Und da saßen wir beim anschließenden Abendessen zusammen. Und diesen Abend vergesse ich auch nie, weil wir haben uns ganz wunderbar unterhalten. Und ich war ganz stolz und glücklich, dass ich endlich Eva und Adele persönlich kennengelernt habe.
Was haben Sie denn an den beiden so bewundert?
Ich fand toll, dass sie, obwohl sie sehr oft auch belächelt wurden, dass sie ihr Konzept hatten, dass sie ihr Konzept in dieser gemeinsamen, kraftvollen Art und Weise durchgezogen haben und dass sie in einer Konsequenz aufgetreten sind. Sowas finde ich einfach grandios. Und dass sie in diesen wirklich extravaganten und schillernden Kostümen und jedes Mal, ich glaube, ich habe sie 100 Mal gesehen, aber ich habe sie niemals im selben Kostüm wieder gesehen. Da finde ich dieses Durchhaltevermögen des Konzeptes einfach großartig und das finde ich sehr bewundernswert.
Gibt es denn Outfits oder Kostüme der beiden, an die Sie sich ganz besonders erinnern?
Erstmal finde ich die Farbe Pink sehr vorherrschend und die Schrillheit der Kostüme. Aber einmal habe ich sie auch beim Einkaufen getroffen, so ganz privat. Und dann waren sie in Jeans und im karierten Hemd, aber natürlich auch beide identisch und wunderbar geschminkt. Und da habe ich mich so wahnsinnig gefreut, dass sie den Alltag auch als Eva und Adele gelebt haben. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
Immer im Performance-Modus sozusagen. Die beiden waren ja wirklich lange in Berlin unterwegs, seit Anfang der 90er Jahre. Vielleicht können Sie das mal beschreiben aus Ihrer Erfahrung. Wie hat sich denn die Stimmung im Raum geändert, wenn Eva und Adele zur Tür hereingekommen sind?
Ja, das war auf eine Weise ein Inhalten, ein wenig ein Rauschen und Raunen. Und was Berlin natürlich auch immer so als coole Stadt ist, dass man dann oft so getan hat, man sieht sie gar nicht, es ist ja ganz normal, es ist ja Berlin. Aber sie haben immer interagiert. Und es war immer eine große Offenheit dann im Gespräch. Adele natürlich viel Forscher, Eva etwas zurückhaltender und sehr offen, sehr zugewandt und wie ich finde, mir gegenüber auf jeden Fall sehr liebevoll.
Was verliert denn die Kunstwelt mit dem Ende dieses Duos?
Eine ihrer Zeit weit voraus gewesenes Paar, Eva und Adele, die aus der Zukunft kamen und überall für Aufsehen gesorgt haben und auch die ganze LGBTQ-Bewegung ja schon, als das überhaupt gar keine Begrifflichkeit dafür gab, vorweggenommen haben und ein Künstlerpaar, das wirklich weltoffen und weltgewandt dahergekommen ist.
Adele will ja aber weitermachen.
Das finde ich gut. Adele wird die Kraft haben und die Energie, wie sie auch das Erbe von Eva aufrecht erhält. Und ich bin froh, dass sie das vorhat. Und ich finde, ein Tod ist immer sehr einschneidend, aber nicht das Ende von allem. Und wenn Adele weitermacht, dann lebt Eva mit Adele weiter. Also das finde ich großartig.
Käthe Kruse hat an Eva erinnert. Sie war Teil des schillerndsten Kunstduos der Stadt Berlin. Tag 10. Wir schauen auch heute wieder nach Cannes bei Fazit. Dort neigen sich die 78. Filmfestspiele langsam dem Ende entgegen. Am Samstag wird dann als großes Finale die Goldene Palme unter den 22 Wettbewerbsfilmen verliehen. Wir bleiben aber erstmal beim heutigen Donnerstag. Von der Strandpromenade war mir heute am frühen Abend Anke Lewicke zugeschaltet. Hallo nach Cannes.
Guten Abend, bonsoir.
So kurz vor dem Finale am Samstag, wie ist es in Cannes? Sind die Menschen noch fit oder ist da so eine kleine Ermüdungserscheinung, bevor es dann nochmal richtig losgeht, gegen Wochenende zu bemerken?
Also die Schaulustigen stehen nach wie vor jeden Abend am roten Teppich und warten auf die Stars. Aber natürlich ist Cannes insgesamt schon leerer geworden, weil der Filmmarkt, der ja parallel zum Festival stattfindet, schon am Dienstag zu Ende gegangen ist. Und das ist ja auch so ein wichtiger Sektor hier in Cannes. Einfach Filme kaufen und vorkaufen. Und deshalb ist es schon ein bisschen ruhiger geworden, aber das ist auch angenehm. So kriegt man morgens immer in einem netten Café noch ein Plätzchen und kann schön sein Croissant in den Café au lait tun.
Klingt gut und so bleibt natürlich auch Zeit, wieder intensiv auf die Filme zu schauen. In diesem Jahr laufen zwei iranische Filme im Wettbewerb. Über Jafar Panahis Film It Was Just an Accident haben wir hier am Dienstag bei Fazit schon gesprochen. Ein aufwühlender Film, der sich mit Erlebnissen im Gefängnis und der Gewalt des Regimes auseinandersetzt. Das Publikum in Cannes war begeistert und gerührt. Du hast von langen Standing Ovations berichtet. Heute dann ein zweiter iranischer Film, der Weltpremiere in Cannes gefeiert hat, Woman and Child des Regisseurs Saeed Roustaei. Um was für eine Geschichte geht's da?
Also der Regisseur kommt vom Theater, er dreht Ensemble-Filme, ja, die in das Genre Familiendrama fallen und schon mit seinem letzten Film Lelas Brüder war er 2020 hier im Wettbewerb von Cannes und Roustaei stellt seine Kamera in den Wohnzimmer und Küchen auf, um aufzuspüren, wie politische und gesellschaftliche Strukturen auch ins Privatleben eingreifen. Und schon in Panahis Wettbewerbsfilm ging es ja um Korruption, die im Iran anscheinend zum Alltag gehört. Und hier geht es auch so los. Wir sehen, wie eine Großmutter ihrem Enkel besticht, damit dieser Aufgaben für sie erledigt. Er gibt von dem Geld einen kleineren Anteil an seine jüngere Schwester. Sie soll die Arbeit dann erledigen. Und bis auf den 14-jährigen Sohn Aliyah befinden wir uns in einem männerlosen Haushalt. Manas, eine Krankenschwester, ist alleinerziehend, lebt mit ihren Kindern, ihrer Mutter und der jüngeren Schwester in einem Teheraner Wohnblock. Ja, sie hat einen neuen Freund, von dem die Kinder noch nichts wissen. Seiner Familie wiederum soll verschwiegen werden, dass sie schon Kinder hat und ihr eigener Sohn benimmt sich die ganze Zeit wie ein kleiner Macho. Und das ist ja schon eine sehr aufschlussreiche Gemengelage, die uns wirklich mitnimmt in den Alltag einer Frau, die finanziell für ihre Familie und sich sorgen kann, aber trotzdem so stößt ihre Selbstbestimmtheit immer wieder an Grenzen. Und so bemerkenswert der Film in der ersten Hälfte ist, dann fängt er an zu dramatisieren, es kommt zu einem tödlichen Unfall, die Ereignisse überschlagen sich. Und so sehr sich der Film eben auf die Seite seiner Heldin stellt, so sehr sie zum Opfer macht und so sehr sie von jeder Verantwortung freispricht, das ist eben dann auch das Problem, weil so kann dann leider doch kein facettenreiches Frauenporträt entstehen, obwohl der Film unglaublich gut gespielt ist. Also teilweise hatte man wirklich das Gefühl, man sitzt mit am Wohnzimmertisch.
Na, also ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu dem Film, höre ich daraus. Wie würdest du diesen iranischen Film jetzt im Gesamtprogramm der diesjährigen Ausgabe der Filmfestspiele einordnen?
Man konnte in Cannes im Kino schon dabei zuschauen, wie es die Gewaltgeschichten von Gesellschaften erzählt. Und ein leider nicht so gelungenes Beispiel ist dafür der Film Eagles of the Republic von Tariq Saleh. Es geht um einen Schauspieler aus Kairo, der für das Regime einen Propagandafilm drehen soll. Diese Produktion war sehr teuer, aber vor lauter Schauwerten wird diese Geschichte wirklich zur Kolportage voller Klischees. Das war leider kein so gelungenes Beispiel, aber dass man trotzdem kinomäßig mit Überhöhung, mit Elementen des Genres von einer Diktatur erzählen kann, das hat der brasilianische Filmemacher Kleber Mendoza Junior erzählt mit seinem Film Der Geheimagent. Der spielt in den 70er Jahren während der Diktatur. Es geht um einen Mann, der wegen angeblicher subversiver Aktivitäten verfolgt wird. Er flüchtet nach Recife, tut sich mit anderen Verfolgten zusammen. Und dieser Film fängt einfach die Sinnlichkeit des dortigen Lebens ein, die Lebendigkeit der Kultur, wie die Menschen improvisiert ihr Leben leben. Und trotzdem guckt er gerade mit den Mitteln des Kinos, der Diktatur, den Repressionen immer ins Auge.
Und ob der Film Wiederauferstehung vom chinesischen Regisseur Bi Gan die Mittel des Kinos gut genutzt hat, das würde mich auch noch interessieren. Ist heute im Wettbewerb gelaufen. Welche Bilder zeigt der Regisseur da aus seiner Heimat?
Ja, also das ist ein sehr kunstwilliger, sehr verstiegener Film. Und zu Beginn wird das deutsche expressionistische Kino der 1920er Jahre zitiert. Alles spielt so in schrägen, gebauten Kulissen. Nosferatus Schatten ragt ins Bild. Und man fragt sich, ist das ein Verweis auf eine Gesellschaft, die den Boden unter den Füßen verloren hat? Und im Vorspann steht dann, dass Träume nicht mehr geträumt werden dürfen, dass wir uns in traumlosen Zeiten befinden. Dafür träumt sich aber der Film mit immer neuen Look quer durch die jüngste chinesische Geschichte. Es geht um Gangsterkorruption, um Kunstraub während der Kulturrevolution, auch um Folter. Aber dennoch spielt diese perfekt ausgeleuchtete Vision in einem luftleeren Raum. Also fast verzweifelt habe ich immer versucht, Bezüge nach China, aktuelle zur Gegenwart oder zur Geschichte zu finden. Aber vielleicht gehört es eben auch zu so einem internationalen Festival wie Cannes, dass man von fast 3 Stunden Überästhetisierung auch einfach überfordert ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, hat eigentlich nur der brasilianische Film Der Geheimagent so richtig überzeugt?
Ja, das kann man so sagen. Er gilt auch als einer der Anwärter für eine der möglichen Preise am kommenden Samstag. Aber auch wenn jetzt alle Filme nicht so ins Schwarze getroffen haben, ist es dennoch immer faszinierend, hier auf einem Festival zuzuschauen, mit welcher Beharrlichkeit das Kino nach immer neuen visuellen Strategien, Erzählungen, Bilder sucht, um uns eben mitzunehmen ins Herz der Finsternis.
Das war Anke Lewicke mit Eindrücken aus Cannes. Und wir bleiben natürlich dran bei Fazit. Am Samstag berichten wir dann endlich über den oder die Gewinnerin der Goldenen Palme. Heute Abend gab es an der Bayerischen Staatsoper eine Doppelpremiere zu erleben. Der erste Teil des Abends wurde mit Pietro Mascagnis Einakter Cavalleria Rusticana gefüllt. Der zweite Teil mit Ruggero Leoncavallos Oper Pagliacci. Und für Fazit war Franziska Stürz vor Ort und mit ihr spreche ich jetzt in München. Hallo.
Ja, guten Abend.
Der italienische Regisseur Francesco Michelo hat das erste Mal an der Bayerischen Staatsoper inszeniert und sich dann gleich 2 Opern vorgenommen, die unabhängig voneinander entstanden sind. Wie hat er denn diese unterschiedlichen Werke miteinander verbunden?
Die sind diesmal tatsächlich eben durch einen roten Faden oder eine handelnde Figur miteinander verbunden. Dazu musste er ein bisschen eingreifen in die Handlung. Francesco Micheli hat sich für eine Zeitspanne zwischen 1960 und 1970 entschieden. Eigentlich sind ja die Werke 1890, also Ende des 19. Jahrhunderts, entstanden. Und hat auch die Migration von italienischen Gastarbeitern nach Deutschland, speziell Palermo, München, thematisiert. Also wir haben mehrere Zeitebenen in diesen beiden Werken, die er dadurch verbindet, dass es eben diesen Mann gibt, der seine Ehre verloren hat und durch diese beiden Stücke wandert. Das ist nicht immer der gleiche Sänger, aber es ist diese Figur des traurigen Clowns. Und ja, in der Cavalleria Rusticana ist es eben so, dass es dieser Turiddu, erstmal dieser traurige Clown wird. Das ist eigentlich der Mann, der einer jungen Frau in Sizilien die Ehe verspricht, aber dafür erstmal, um Geld zu verdienen, eben Palermo, München mit einem Zug, sehen wir auch auf der Bühne, Eisenbahnwaggons nach München reist und dann ein Jahr später wiederkommt nach Palermo, aber seine Lola hat einen anderen geheiratet und da wird er eben unendlich traurig, aber ja, verspricht dann einer anderen die Ehe, der Santuzza, die er auch schwängert in dieser Version. Also diese verlassene Frau, von ihm dann sitzen gelassen, die ist eben auch schwanger und damit erkennt man, dass sie einen sehr großen Leidensdruck hat und steht in dieser Version, dass sie ihn dann eben aus Verzweiflung verrät. Eigentlich muss dieser Turiddu sterben, aber in Francesco Michelis Version tut er das eben nicht, sondern er haut ab. Er steigt wieder in einen Zug und fährt wieder weg, vermutlich wieder nach München. Die Züge haben dann keine Schilder mehr drauf. Nein, wir finden ihn dann wieder unter einem anderen Namen, eben als Schausteller, 10 Jahre später bei den, als Baiazzo, also bei dieser Komödiantentruppe. Und da sind wir dann eben in den 70er Jahren und auf einmal wird auch noch dieses italienische Leben, was wir mit Italien verbinden, die Deutschen, thematisiert. Also Fußball, wir sehen einen Ausschnitt aus einem Fußballspiel, Deutschland gegen Italien zum Beispiel. Und dann das Essen. Also wir haben sehr viel Pasta und Kochen auf der Bühne.
Okay, das klingt nach jede Menge Klammern, die da aufgemacht wurden. Verschiedene Geschichten, die aufeinander prallen und Szenerien. Von ein paar wichtigen Partien habe ich jetzt gerade schon so rausgehört. Es waren natürlich auch verschiedenste Solistinnen und Solisten zu hören. Dirigent Daniele Rustioni und das Staatsorchester haben begleitet. Wer ist denn jetzt rausgestochen heute Abend in der Musik?
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also diese Musik ist extrem emotional. Ja, sie macht fast betrunken. Das ist wirklich italienische Oper in ihrer Reinstform, würde ich sagen. Da gibt es hohe Erwartungen. Für manche muss das eben auch so richtig unter die Haut gehen und sehr emotional sein. Der Daniele Rustioni, finde ich, hat das eher nüchtern. Auch passend zu dieser Inszenierung, die jetzt nicht so nostalgisch und so sehr pathetisch war, sondern eben in dieser Analyse und dieser Zeitsprüngen irgendwo auch ein bisschen distanzierter. So wurde auch dirigiert, aber trotzdem hat es mich stark berührt, weil da eben über die Figuren so viel rüberkam. Und also diese Santuzza, gesungen von Julia Matoczkina, auch ganz, ganz tolle junge Frau mit einer ehrlichen Emotion, und der junge Ivan Gingasov als Turiddu, auch wirklich großartig gesungen im ersten Teil. Und dann haben wir Wolfgang Koch, der als Alfio und dann eben auch nochmal als Tonio in beiden Opern tatsächlich auftritt. Und dann kommt Jonas Kaufmann in der zweiten Hälfte mit ins Spiel als Canio, also dieser traurige Clown, der sich dann einen anderen Namen oder eine andere Identität gegeben hat. Und es ist eine große Steigerung den ganzen Abend über, auch mit Aline Perez noch als Nedda. Also wir haben zweimal drei großartige Sänger und dann einen Dirigenten, der dem Ganzen mit dem Orchester und dem Chor wirklich diese nötige Italianità auch verleiht, finde ich. Also das war musikalisch hoch beeindruckend, und am besten hören wir mal hinein in Jonas Kaufmanns Arie Vesti la Giubba. Also das ist wirklich diese große Arie des Canio, des Baiazzo, genau, zieh dein Kostüm an und spiel deine Rolle.
Also ich höre da auf jeden Fall Inbrunst heraus hier in München. Wie war das denn heute Abend bei diesen zwei sehr italienischen Stoffen? Passt diese sizilianische Landidylle auf die bayerische Staatsoper?
Ja, also ich fand eben, nachdem ich das Werk in Italien häufiger gesehen habe, also es läuft immer an der Mailänder Scala, es lief in der Arena di Verona und da hat es eine andere Atmosphäre, finde ich, in Italien. Aber hier in München an der Bayerischen Staatsoper war ich jetzt eben sehr dankbar, dass es eben nicht die ländliche Idylle war, sondern also dass eben durch das Bühnenbild eben von Edoardo Sanchi eben auch so eine etwas Abstraktes damit hineinkam und wir uns eben in diesen Zügen auch von hier nach dort bewegt haben und in den Zugwaggons gesessen haben und mitgereist sind, durch die Zeit ein bisschen, aber auch durch die Länder und durch die Kultur und das dann natürlich auch mit dieser Version des zweiten Teils des Bajazzos, da nicht jetzt diese ja romantische Gauklertruppe gezeigt wurde, sondern eben Küche, Kulinarik und die Auseinandersetzung Italien-Deutschland da auch stattfand, zusätzlich zu dieser Musik. Für mich ein schlüssiges Konzept und hochinteressant und spannend.
Na, vielen Dank, Franziska Stürz, für die Eindrücke aus München. Und die nächste Doppelvorstellung gibt es dann übrigens schon am Sonntag, den 25. Mai. Schönen Abend noch für Sie.
Ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Seit 18 Jahren organisiert ein Ehepaar in Mecklenburg-Vorpommern ein Musikfestival gegen rechtsextreme Aktivitäten. Dafür bekommen Birgit und Horst Lohmeier den Aachener Friedenspreis. Das Festival nennt sich Jamel Rock den Förster und ist dank der Unterstützung von bekannten Bands wie den Toten Hosen, den Ärzten, den Fantastischen Vier und Kraftklub inzwischen bundesweit bekannt. Das Festival begann als Sommerfest gegen Neonazis, die das Dorf Jamel gezielt besiedelten, um dort eine völkische Gemeinschaft nach nationalsozialistischer Ideologie aufzubauen. Der Friedenspreis ist zweigeteilt und geht außerdem an die Medienplattform Amir Kabir aus dem Iran. Sie vernetzt Studierende bei ihrem Protest gegen Machthaber in dem Land. Das Richard-Wagner-Museum in Bayreuth erwirbt ein wichtiges Schriftstück. Es handelt sich um den ersten Entwurf des Tannhäuser-Librettos des Komponisten. Die Handschrift mit zahlreichen Korrekturen stammt aus dem Jahr 1843 und dokumentiert nach Angaben des Museums die Genese des dramatischen Textes. Wagner hatte die Aufzeichnungen noch unter dem Titel »Der Venusberg – romantische Oper in drei Akten« seinem Freund Wilhelm Baumgartner geschenkt. Später galt sie als verschollen, bevor sie 1996 wieder im Handel auftauchte und schließlich Ende vergangenen Jahres beim Auktionshaus Christie's ersteigert werden konnte. Beim Festival in Cannes werden nicht nur Filme vorgestellt, sondern auch ein interaktives Videospiel. Lily ist eine Adaption von Shakespeares Macbeth und konzentriert sich ganz auf die Figur der Lady Macbeth. Die Koproduktion zwischen dem Game Studio aus New York und der Royal Shakespeare Company verlegt die Geschichte in den Iran von heute. Hauptdarstellerin Sara Amir Ebrahimi wurde vor 3 Jahren in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Mitglieds einer Gruppe von Hackern, die für Macbeths Hexen einspringen. Noch handelt es sich um eine 30-minütige Entwicklungsversion. Das endgültige Spiel soll erst im kommenden Jahr erscheinen. Sarah Ellis, zuständig bei der Royal Shakespeare Company, für kreative Innovation ist jedenfalls von der Mischung der Genre überzeugt. Sie sagte dem Guardian, wenn Shakespeare heute leben würde, würde er für den Spielemarkt schreiben. Der österreichische Gewinner des Eurovision Song Contest hat für Nachschub in der Diskussion über eine Teilnahme Israels bei dem Musikwettbewerb gesorgt. JJ sagte der spanischen El País, er würde sich wünschen, dass der ESC nächstes Jahr in Wien ohne Israel stattfinde. Kurz danach schob JJ laut seiner Plattenfirma nach. Obwohl er die israelische Regierung kritisiere, verurteile er jegliche Form von Gewalt gegen Zivilisten überall auf der Welt, egal ob gegen Palästinenser oder Israelis. Der österreichische Rundfunk ORF stellte klar, JJs Aussagen seien dessen Privatmeinung. Entscheiden könne nur die Europäische Rundfunkunion als Veranstalterin. Die EBU ihrerseits will an einer Teilnahme Israels festhalten und betonte, man strebe danach, die Welt so zu zeigen, wie sie sein könnte, und nicht, wie sie notwendigerweise sei.
Der Kulturausschuss des neuen Bundestags hat sich konstituiert und kann damit die Arbeit aufnehmen. Als Vorsitzender des Ausschusses wurde der Grünen-Politiker Sven Lehmann gewählt. Ja, und welche Themen und Herausforderungen auf ihn und den Ausschuss warten und wer sonst noch dabei ist, das weiß mein Kollege Wladimir Balzer.
Durchaus bemerkenswerte Namen, die in diesem neuen Kulturausschuss des Bundestages sitzen werden. Nancy Faeser etwa, die ehemalige Innenministerin von der SPD. Dass sie nicht etwa im Innenausschuss gelandet ist, ist kein Wunder. Es ist oft so, dass ehemalige Regierungsvertreter nicht in ihren alten Bereich zurückkehren, um dort nicht auf alte Mitstreiter oder politische Gegner zu treffen. Sie ist kompletter Neuling in der Kulturpolitik, wird sogar Vollmitglied und nicht nur Stellvertretendes. Außerdem Gregor Gysi, Linken-Legende, dienstältester Abgeordneter, der mit einer länglichen und meandernden Rede den Bundestag eröffnet hatte. Auch er Neuling in diesem Ausschuss. Aber auch jemand, der mit einer wechselvollen Biografie aufwarten kann. Sein Vater Klaus Gysi war Kulturminister der DDR oder besser Zensurminister. Aber auch jemand, der als kulturell gebildet galt, was auch seinen Sohn prägte. Der war wiederum der einzige Abgeordnete, der bei der Konstituierung des Ausschusses für Kultur und Medien abwesend war. Das wiederum führte dazu, dass von den 18 Mitgliedern nur 17 Stimmen abgegeben wurden. 13 davon waren für den neuen Vorsitzenden Sven Lehmann von den Grünen.
Mich hat sehr gereizt, Vorsitzender des Kulturausschusses zu werden, weil ich den Kultur- und Medienausschuss eigentlich derzeit für den wichtigsten gesellschaftspolitischen Ausschuss halte.
Auch er hat sich bisher noch wenig in der Kulturpolitik profiliert, war Queerbeauftragter der Bundesregierung in Ampelzeiten.
Über Kultur, über Medien wird eigentlich unser Zusammenleben und unsere Demokratie verhandelt. Also die Frage von Freiheit, von Meinungsfreiheit, von kritischem Denken, aber auch von gesellschaftlichem, demokratischem Miteinander. Das alles findet in diesem Ausschuss statt und deswegen freue ich mich sehr, der Vorsitzende dieses Ausschusses zu sein.
Sven Lehmann hat nur 3 Gegenstimmen bekommen und eine Enthaltung. Seine politischen Gegner sitzen bei der AfD. Seine Wahl war geheim, aber mathematisch ist es ganz einfach. Nicht alle 4 Ausschussmitglieder von der AfD können gegen ihn gestimmt haben. Und einer hat sich womöglich enthalten. Auf AfD-Seite repräsentiert der kulturpolitische Sprecher Götz Frömming das bürgerliche Lager der Fraktion, während Matthias Helfferich das Rechtsextreme vertritt. Helfferich war für die Fraktion in der letzten Legislaturperiode so radikal, dass sie ihn gar nicht erst aufnahm. Jetzt ist er dabei. Er, der sich selbst als das freundliche Gesicht des NS bezeichnet. Der Ausschussvorsitzende Sven Lehmann hat viel Arbeit vor sich.
Ich erwarte auf jeden Fall, dass auch rechte Kulturkampfthemen in diesen Ausschuss Einzug erhalten. Und da ist es sehr, sehr wichtig, und das ist auch mein Ziel, dort dagegen zu halten, weil Kultur ist vielfältig, Kultur ist kosmopolitisch und Kultur ist nicht Blut- und Bodendeutschtümelei, wie es rechte Kulturkämpfer wollen. Denn das wäre eine Einschränkung der Vielfalt und Freiheit der Kultur. Und da werde ich sehr darauf achten, dass es nicht eingeschränkt wird.
Ein Ausschussvorsitzender muss zwar eine Sitzung als solche neutral leiten, aber die Einladungspolitik wird von ihm stark geprägt. Er kann auch Themen forcieren, wichtige formale Entscheidungen treffen. Sven Lehmann hat Konkretes vor.
Ich werde auf jeden Fall natürlich die Vielfalt der Kultur auch in diesen Ausschuss holen. Wir werden sehr viel mit Kulturschaffenden, mit MedienvertreterInnen sprechen, aber auch zum Beispiel mit einer Form von Kultur, die auch nicht nur Elite-Kultur ist, sondern beispielsweise auch ehrenamtliche Chöre, queere Kultur, kulturelle Vielfalt. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass auch die Vielfalt der Kultur in diesem Land auch sich in diesem Ausschuss wiederfindet. Und darauf werde ich achten.
Es wird Themen geben, bei denen sich Streit abzeichnet. Etwa das noch zu erwartende Gedenkstättenkonzept des Bundes. Oder aber die Bekämpfung des Antisemitismus im Kulturbetrieb. Die Liste der Themen für diesen Kulturausschuss ist lang. Die Regierung wird geprüft werden. Nicht nur in Form des Kulturstaatsministers Weimer, den Lehmann schon an diesem Freitag trifft, sondern auch durch die neuen kulturpolitischen Sprecherinnen. Für die Union Ottilie Klein, für die SPD Martin Rabanus, der diese Rolle schon in der vorletzten Legislaturperiode ausfüllte. Der Vorsitzende ist also gewählt. Jetzt geht es um die Stellvertreter. Auch dort wählen die Fraktionen reihum ihre Präferenzen. Das könnte diesmal die AfD sein, die höchstwahrscheinlich auch keinen Stellvertreter in den Ausschüssen durchgesetzt bekommt. Schon gar nicht im Kulturausschuss. In diesem Fall könnte der Posten des Stellvertreters vakant bleiben. Das würde die Arbeit von Sven Lehmann, dem Vorsitzenden, erschweren. Dann müsste der dienstälteste Abgeordnete de facto Stellvertreter sein. Das wäre dann der Mann, der bei der Konstituierung als einziger fehlte. Gregor Gysi.
Also eine Neuaufstellung in herausfordernden Zeiten. Wladimir Balzer war das über den neuen Kulturausschuss des Bundestages. 26 Doku-, Spiel- und Animationsfilme aus aller Welt gibt's von heute an bis Sonntag im Filmmuseum Potsdam zu sehen. Green Visions Potsdam heißt das Filmfestival für nachhaltiges Leben, das in der zweiten Ausgabe unter Leitung des ehemaligen Berlinale-Chefs Dieter Koslig stattfindet. Das Ziel des Festivals, Kultur und Wissenschaft miteinander zu verbinden. Und ob das gelingen kann, das habe ich heute Nachmittag mit Dieter Koslig besprochen. Hallo, Herr Koslig.
Guten Tag.
Nehmen Sie uns mal mit in die historische Mitte von Potsdam, wo sich das Filmmuseum und Kino befindet. Wie hat sich dieser Ort heute für das Festival verändert?
Es sieht ja immer schön aus, dieses Museum. Ich glaube, es ist das schönste Museum, wo Filme drin gezeigt werden. Aber heute ist es im Sonntagskleid. Davor stehen schon die Stände. Morgen wird ja der Markt für nachhaltiges Leben morgen Mittag eröffnet. Und rechtzeitig zum Aufstellen war auch die Sonne raus und wir haben einen Schriftzug vor dem Museum, da steht drauf Green Vision aus grünen Kartoffelpflanzen und weißen Blümchen. Ganz schön.
Also es gibt Filme im Kino zu sehen, es gibt ein wissenschaftliches Begleitprogramm und einen Markt vor dem Filmmuseum, wo man sich eben auch treffen kann, wo man essen kann, sich austauschen kann. Aber die Ausgangspunkte für die Debatten sind natürlich die Filme. Welche haben Sie da ausgewählt, die, ja, ich sag mal, diesen Dreiklang aus Sehen, Verstehen und Erleben besonders gut anregen?
Ja, wir wollten nicht einfach sagen, das Klima wird immer wärmer und es ist alles ganz schlimm mit dem Klima, sondern wir wollten eigentlich mal schauen, wer ist denn dafür verantwortlich und was ist dafür verantwortlich. Und so fangen wir gleich an mit einem Thema, was uns alle beschäftigt, jeden Tag, nämlich mit der Mode, mit den Kleidern. Viel zu viele Kleider werden produziert, Millionen von Tonnen werden einfach weggeworfen, sie können nicht recycelt werden, sie werden verbrannt und tragen natürlich dazu einem schlechten Klima und zu Emissionen bei. Aber es gibt auch Ewigkeitschemikalien wie PFAS, das kennen wir alle von der Teflonpfanne. Oder wir haben einen Film über zu viel Plastik und Mikroplastik in unserem Blut. Das klingt jetzt alles ganz fürchterlich, aber das sind alles sehr aufregende internationale Produktionen. Und wir haben natürlich wie immer zu jedem Film immer auch eine Alternative. Wir können nämlich immer alles viel besser machen. Wir könnten auch ein viel schöneres Leben haben. Es müsste nicht sein, dass die Gletscher schmelzen und dass es immer wärmer wird, sondern wir hätten eine Alternative. Und die wollen wir den Leuten auch hier ein bisschen erzählen. Und sie können mitmachen und vielleicht ändern sie sich ja, denn das bevor man sich ändert, muss man ja die Sache überhaupt verstehen.
Das heißt, bei diesem Filmfestival sieht man also einen Film, der beispielsweise ein Problem in Bezug auf das Klima aufzeigt. Und dann bieten Sie den Zuschauenden oder dem Publikum Lösungen an? Wie findet das statt?
Ja, genau. Also erstmal haben wir dann immer einen Wissenschaftler oder eine Expertin zu diesem Film und die sprechen vorher oder nachher mit dem Publikum und die können sich mal erklären lassen, wie das denn ist, warum es nicht möglich ist, dass man die Kleider recycelt, was eigentlich mit denen passiert, zum Beispiel in diesem Falle. Und die erklären uns das und sagen uns dann, was man dagegen machen kann. Und das können wir dann ausprobieren, wenn man aus dem Kino rausgeht. Dort sind die Leute, die das wirklich machen. Da sind die Stände und da kann man mit den Experten nochmal weiterreden. Also wir wollen die Leute nicht belehren, aber wir wollen sie wenigstens aufklären und ihnen ein gutes Gefühl vermitteln, dass sie eine bessere Zukunft haben können, wenn sie sich ein bisschen vielleicht anders benehmen und anders einkaufen, anders essen. Ja, so ungefähr läuft das.
Geht es Ihnen dann dabei auch sozusagen darum, die Stadtgesellschaft in Potsdam eben nochmal mit diesen ja eher schweren Themen in Berührung zu bringen und dann aber sie irgendwie mit einem positiveren Gefühl nach Hause zu schicken?
Ja, wenn das möglich ist, denn das ist ja doch so, dass die Leute das eigentlich gar nicht mehr so richtig hören wollen, weil sie wissen, dass es näher kommt und dass man was machen muss und oft wissen sie nicht was. Und es ist gar nicht so schwer, sich zu ändern. Man kann ja andere Pfannen nehmen, man kann ja andere Trinkflaschen nehmen, man kann als Konsument unglaublich stark sein und auf den Supermarkt einwirken. Und das sollte möglichst in einem angenehmen Umfeld passieren und es sollte auch, naja, wie soll man sagen, mit Humor passieren. Denn heute am Tag der Biodiversität von Pflanzen und von Tieren, da kann man doch mal darauf hinweisen, dass es einfach toll ist, dass wir diese Pflanzen und diese Tiere haben, die unser Ökosystem ja besser machen und regulieren.
Aber schiebt es die Verantwortung für den Klimaschutz nicht doch etwas stark auf die individuelle Ebene der Bürgerinnen und Bürger in Potsdam? Ich meine, das ist ja gut, wenn man beispielsweise für sich dann beschließt, aufs Fahrrad umzusteigen oder was im Leben zu ändern. Aber gibt es dann vielleicht auch konkrete Forderungen oder Handlungsoptionen, die an Politik oder eben an andere Akteure, die für viele Emissionen verantwortlich sind, weitergetragen werden aus diesem Filmfestival hinaus?
Also da haben Sie völlig recht. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, was der Einzelne so macht. Aber jeder Einzelne muss das schon mit seinem Bewusstsein auch dazu beitragen, dass sich das ändert. Natürlich geht es um die ganz großen Themen und die ganz großen Firmen und Industrien. Es geht um Öl, geht um fossile Stoffe, also Kohle, geht um Verwendung von Pestiziden und all diese fürchterlichen Sachen, die natürlich die Industrie verursacht. Und die wird da auch in den Filmen natürlich angeklagt, beziehungsweise die kann man in den Filmen sehen. Und wir können dann nur erklärend dazu beitragen, dass politischer Druck entsteht und dass Handlungsbedarf entsteht bei diesen Firmen. Und wir wissen, dass der Verbraucher große Macht hat. Aber natürlich ist die Industrie gefordert und der Handel gefordert, auf den wir natürlich hier ansprechen und auch politische Forderungen stellen. Aber wir sind jetzt keine Partei oder wir machen jetzt nicht jeden Tag eine Demo, sondern wir zeigen das in den Filmen und versuchen mit den Leuten Auswege und Alternativen zu finden.
Was können denn Filme in diesem Prozess, Sie als Filmenthusiast, was man vielleicht in einem Diskurs oder in einer politischen Debatte nicht so leicht bewegen kann?
Filme können emotionalisieren. Deshalb ist dieser Dreiklang, den wir da machen, wir versuchen mit den Filmen, also mit der Optik, mit dem Ton oder mit diesem Eröffnungsfilm, den wir haben, wo man sieht, wie diese 90.000 Tonnen Altkleider verbrannt werden in Kenia. Und da emotionalisieren wir natürlich die Leute. Und wenn man emotionalisiert, dann so eine Diskussion mitmacht, dann ändert sich schon was bei einem. Denn wenn man das nicht gesehen hat, dann weiß man das ja auch nicht. Das muss man ja alles erst mal sehen, damit man das überhaupt sein Handeln ändern kann.
Ja, und Dusk to Dusk heißt der japanische Dokumentarfilm über Fast Fashion und die Auswirkungen des Konsums auf kenianische Mülldeponien, mit dem das Green Visions Potsdam heute gestartet ist. Das war ein Gespräch mit Filmfestivalleiter Dieter Koslik. Bis Sonntag geht das Programm noch in Potsdam. Und wenige Kilometer entfernt in Berlin wird ab morgen das Werk einer bislang in Deutschland noch weniger bekannten brasilianischen Künstlerin ausgestellt. Vielleicht etwas unbekannter, weil es so vielfältig ist. Ein malerisches Frühwerk in der Tradition von Konstruktivismus und konkreter Kunst, später Performances und partizipative Arbeiten. Das Werk der Künstlerin Ligia Clark teilt sich in zwei große Abschnitte. Beide werden ab morgen also in der neuen Nationalgalerie zu sehen sein. Es ist die erste große Retrospektive der Brasilianerin in Deutschland. Und Simone Reber hat die Ausstellung besucht und geht zurück zu den Anfängen.
Was für eine schwere Geburt. In der Installation »Das Haus ist der Körper« lädt Ligia Clark das Publikum ein, sich an die eigenen Anfänge zu erinnern. Die Besucherin zwängt sich durch einen schmalen Spalt in einen dunklen Raum. Der Untergrund schwankt. Die Füße tasten sich durch einen Berg prall gefüllter Bälle, vorbei an haarigen Sisalseilen bis zum Ausgang. Eine enge Drehtür aus Stahl gibt klappernd den Weg frei. In der überbordenden Retrospektive der neuen Nationalgalerie bildet Ligia Clarks Installation zum Wiedererleben der eigenen Geburt die Schnittstelle zwischen den Performances und den malerischen Anfängen der brasilianischen Künstlerin.
Die konkreten Künstler waren Anfang der 50er Jahre auf der Biennale di São Paulo vertreten. Man konnte die sehen und die konkrete Kunst symbolisierte auch Modernität und eben genau diese Verbindung von Kunst und Leben, die eben auch den brasilianischen Künstlern wichtig war.
Sagt die Kuratorin Maike Steinkamp. Ligia Clark war Mitunterzeichnerin des neokonkreten Manifests in Brasilien. Sehr organisch zeigt die dichte Schau die Entwicklung der Malerei über geometrische Formen, die an Piet Mondrian erinnern, hin zu Reliefs. Noch hängen die Werke an der Wand. Aber, sagt die Kuratorin Irina Hiebert-Grun,
die kragen dann in den Raum weiter aus. Sie fängt dann auch an, Faltungen, sogenannte Casulos, zu fertigen, auch aus Aluminiumblech. Und der Theoretiker der neokonkreten Kunstbewegung, Farai Ragulla, der hat das sehr schön beschrieben, dass er sagt, es war nur eine Frage der Zeit, dass Ligia Clarks Objekte von der Wand eigentlich runterfallen müssen auf den Boden, um zu lebenden Kreaturen zu werden.
Bichos, Tiere, nennt Ligia Clark ihre ersten Plastiken aus Metall. Die beiden Kuratorinnen haben Versuchsstationen eingerichtet, an denen Besucherinnen und Besucher mit den variablen geometrischen Formen experimentieren können. Die schönsten plastischen Arbeiten aber suchen das Tageslicht am Fenster. Die Trepantes, die Larven, bestehen aus wuchernden Stahlbändern. Sie winden sich um alte Baumstämme und verkörpern die Symbiose zwischen Tropen und Tradition. Ligia Clark stammte aus einer wohlhabenden Familie in Belo Horizonte. Sie heiratete mit 18 Jahren einen Bergbauingenieur.
Als die drei Kinder geboren waren, zog sie mit ihrem Mann und den Kindern nach Rio de Janeiro. Sie war sehr an Kunst interessiert. Deshalb hat sie in Brasilien Unterricht genommen. Daraufhin haben sie und ihr Mann beschlossen, dass sie für ein paar Jahre nach Paris geht. Sie hat die Kinder mitgenommen. Danach entschied sie sich, Künstlerin zu werden. Sie wollte nicht mehr verheiratet sein. Sie ließ sich scheiden.
Alessandra Clark, die Enkelin der Künstlerin, ist zur Eröffnung der Ausstellung nach Berlin gereist. Die Familie arbeitet die Briefe und Tagebücher von Ligia Clark auf. Ihre Söhne verwalten den Nachlass. Ihre Tochter wuchs bei den Großeltern auf.
And the two boys went to a boarding school. Die beiden Jungen gingen erst ins Internat, kamen aber nach 3 Jahren zurück und blieben 2 Jahre bei ihr. Dann ging sie wieder nach Paris. Die beiden Söhne waren dann allein in der Wohnung und die anderen Familienangehörigen, die im gleichen Haus wohnten, haben sich um sie gekümmert.
Ein ähnlich harter Bruch mit der Frauenrolle ging auch durch die Biografie von anderen radikalen Künstlerinnen wie Wally Export oder Niki de Saint-Phalle. Nach dem Militärputsch in Brasilien 1964 zog Ligia Clark ganz nach Paris. An der Sorbonne unterrichtete sie Performance und wollte jetzt durch sensorische Eindrücke Traumata heilen. Irina Hiebert-Grun.
Sie hat ja auch ihr therapeutisches Spätwerk Strukturierung des Selbst genannt. Also ihr war einfach bewusst, dass man durch körperliche Wahrnehmungserfahrungen auch innere Veränderungsprozesse anstoßen kann.
Die einfachen Objekte aus dieser Zeit wirken berührend. Eine mit Luft gefüllte Plastiktüte, auf der ein Stein balanciert, oder ein Kissen, das zur Hälfte schwer und zur anderen Hälfte leicht ist. Manches wiederum aus dieser therapeutischen Periode erscheint unfreiwillig ulkig. Im Rundgang durch die Berliner Retrospektive aber ist die Neugier einer Künstlerin zu erleben, die alles erkunden, erspüren, erfühlen, erfahren will. Ein faszinierendes Abenteuer, auch für das Publikum.
So Simone Reber. Die Schau läuft bis zum 12. Oktober. Die performativen Arbeiten werden jeden Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr und an Sonntagen zwischen 12 und 14 Uhr aufgeführt. In der Kulturpresseschau mit Florian Werner geht es jetzt um was ganz anderes, und zwar:
Es geht um die Wurst. Der durchschnittliche Fleischkonsum der Deutschen war seit Jahren am Abnehmen. 2023 erreichte er mit schlanken 51,6 Kilogramm seinen vorläufigen Tiefstand. Seit vergangenem Jahr geht es aber wieder bergauf, was nicht zuletzt den neuen Agrarminister Alois Rainer freuen dürfte. Jan Grossart schreibt in der Welt: Rainer, der sich schon in den ersten Tagen seines bundespolitischen Wirkens den Spitznamen »der schwarze Metzger« erarbeitet hat, spricht auf ganz ungewöhnliche Weise von einer »Fleischwende«. Darunter versteht er mehr Fleisch und billigeres und auch mehr Fleisch in Kitas und Schulen. Dass er mit dieser Politik alle Erkenntnisse über die Klimafolgen der Tierhaltung wie auch die Gesundheitsgefahren durch täglichen Fleischkonsum kleinredet, scheint dem CSU-Minister keine Magenschmerzen zu bereiten. Sein Bekenntnis zur Fleischwende dient wohl auch eher dazu, sich in einem Kulturkampf zu positionieren, wo Fleischessen als widerborstige Geste gegen urbane, linksliberale Akademikermilieus gilt. Grossart schreibt: Nun wenden populistische Revanchisten x-beliebig die Narrative wie Schaschlikspieße. Das muss für sie ein grenzenloser Genuss sein. Fleischwände, gern, immer mehr davon, haha. Auf der Strecke bleibt so allerdings die Nachhaltigkeitspolitik. Auf der Strecke geblieben ist offenbar auch der allerletzte Funke von Geist und Anstand beim US-amerikanischen Präsidenten. Zuletzt machte er unter anderem dadurch Schlagzeilen, dass er den Sänger Bruce Springsteen, nein, nicht mit einem verbrutzelten Würstchen, sondern mit einer vertrockneten Backpflaume verglich. Joachim Henschel schreibt dazu in der Süddeutschen Zeitung: Trump scheint darunter zu leiden, dass sich nur die abgestandensten Pop-Nationalhelden wie Nazi-Rapper Ye, der früher Kanye West hieß, der singende Verbrennungsmotor Kid Rock oder die traurigen Reste der Village People zu ihm bekennen. Unmittelbarer Auslöser für die Rage des Präsidenten war allerdings eine Ansage Springsteens bei einem Konzert in Manchester, wo der Sänger Kritik an der US-Regierung übte. Womöglich der Beginn einer weiteren Zeitenwende. Henschel schreibt, eventuell war ja der Fall Springsteen gegen Trump der lange erwartete Urknall für den großen öffentlichen Kulturaufstand. Wenige Tage später meldete sich auch Springsteens Geistesbruder Neil Young mit einem erstaunlich scharfen Pamphlet. Da war er wieder, der berühmte Weckruf. Wenn jetzt auch noch ein paar Leute unter 70 das Wort ergreifen, könnte es ja wirklich noch was werden mit der Breitseite der Wutkünstler. Wütend zeigt sich auch Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Anlass ist die neue Ausgabe der Weltbühne. Einst in den 20er Jahren, unter der Leitung von Kurt Tucholsky und Karl von Ossietzky, das Blatt der bürgerlichen Linken. Diesen Mittwoch ist die Zeitschrift nun zum ersten Mal seit über 30 Jahren wieder erschienen und bietet gleich Anlass zur Kontroverse. Hahnfeld schreibt, hinterhältig ist der Artikel, den Deborah Feldman über den Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen für die Weltbühne geschrieben hat und den der Berliner Verlag groß vermarktet. In ihrem Artikel, der auch in anderen Feuilletons scharf kritisiert wird, zieht Bestsellerautorin Feldman die jüdische Identität des Chefredakteurs in Zweifel. Eine Strategie, die Feldman offenbar auch schon bei anderen, ihr missliebigen Personen, verfolgt hat. Hahnfeld schreibt, die Autorin bedient sich der Technik des Andeutens und Nicht-Gesagt-Haben-Wollens. Sie schreibt von Wahrnehmung, blendet Tatsachen aber aus. Mit Journalismus hat das nichts zu tun. An dieser Weltbühne hätten Tucholsky und von Ossietzky keine Freude.
Das war die Kulturpresseschau mit Florian Werner. Und das war's für heute bei Fazit. Ich sag Tschüss.